Guten Morgen miteinander. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu dem heutigen Gottesdienst. Sonntagmorgen. Die vielleicht zuerst mal da sind, auch unseren Prediger heute, der Adrian Nees, ist zuerst mal da. Ich werde ihn nachher noch mit ein paar Fragen löchern, wer er überhaupt ist, woher er kommt, dass wir auch wissen, wer da dann da vorne steht. Mich kennt ihr ja. Wir haben heute das Thema, das letzte Predigt zum Themenreihe über den Heiligen Geist, der Heilige Geist und das gemeinsame Gebet. Der Text kommt aus Apostelgeschichte 4. Und ich lese einen Text dazu am Anfang der Psalm 2, weil er in der Apostelgeschichte auch zitiert wird. Psalm 2. Der von Gott erwählte König. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun, kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Und das wollen wir tun, immer wieder neu, Schutz bei ihm suchen, nicht bei sonstigen Mächten. Wer kann uns helfen? Wer ist unsere Hilfe? Der Herr. Wir singen das Lied gemeinsam miteinander. Danke, meine Jungen haben unser Beten dringend offene Ohren. Und wir dürfen gewiss sein, dass du uns hörst. Wir sind in deinem Namen zusammen da wieder. Wir wollen auf dein Wort hören, hören, was du uns zu sagen hast. Darum bitte ich dich, dass du auch den Adrian Nees ausrüstest, mit Vollmacht ihn leitest durch deinen Heiligen Geist. Was du ihm aufs Herz gelegt hast, ins Maul legst. Danke, Herr, dass es uns bewegt, unser Leben auch verändern darf. Auch gerade für die, die für die Nöte sind oder Fragen haben, Sachen, die sie bewegen. Herr, wirk auch da drin, schenk du Antworten, gib du Lösungen. Und bis auch bei all denen, die nicht heute Morgen da sein können, weil sie verhindert sind, weil sie vielleicht arbeiten müssen, krank sind oder sonst aus einem Grund, bist du ihnen nahe. Auch deiner weltweiten Gemeinde, segne du sie, stärke du sie. Danke dafür. Und wir bitten auch für Ruth Hürlimann in Burkina Faso, dass du ihr nahe bist, ihr einen gesegneten Tag schenkst, wo sie auch den Gottesdienst aufsuchen, gestärkt werden. Und ja, auch so in deiner Kraft ihre Aufgaben wahrnehmen. Und auch das Land legen wir dir an, dass du das Wohl von diesem Land auch schenkst. Jetzt auch in den Wahlen, die bevorstehen, dass du dass die gut und friedlich ablaufen und das Land zur Ruhe darf kommen. Dass dieses Evangelium dort ungehindert da darf laufen. Sagen auch die Elisabeth und der Koku Sojeon in Togo, auch ihre Arbeit kennst, ihre Beschwernissen oder mit dem, was sie immer wieder zu kämpfen haben in der Klinik. Schenk du Gnade und immer wieder neue Kraft. Das Kigo und das Team, auch heute Morgen, da möchtest du gegenwärtig sein und sie segnen in der Vorbereitung, in Probe für das Adventsspiel, das Weihnachtsspiel. Herr, lenk und leite auch da, leg dein Segen drauf. Amen.
Ich möchte gerne am Abgang beten. Herr Jesus Christus, wir sind so stark auf deine Kraft angewiesen. Unsere Kräfte sind zu klein. Aus unserer Kraft können wir nichts tun, aber aus deiner Kraft können wir alles tun. Und wir sind so dankbar, dass du uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und so wollen wir auch heute Morgen deine Kraft erleben, dass du uns durch dein Wort begegnest. Danke, dass dein Wort Kraft in sich hat. Amen. Wir leben in einer Welt, die zu einem unsicheren Ort geworden ist. Spätestens am Freitag haben wir das gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, wenn das weit weg passiert, dann denke ich, du, ja, Hauptsache, wir haben hier Ruhe. Und ich tendiere alles zu verdrängen, zu denken, oh, komm, ich schaue besser nicht genau hin. Aber wenn die Katastrophen und der Tod und alles so nachkommt, oder? Dann wirft das schon viele Fragen auf, wenn wir persönlich betroffen werden. Und ich war erschüttert zu hören, was passiert ist in Frankreich, in Paris, in den letzten Tagen. Aber alles hat schon früher angefangen. Die wurden schon im Januar heimgesucht. Am 16. Januar 2015, nach der Veröffentlichung der neuen Ausgabe von Charlie Hebdo, bricht eine bislang nie dagewesene Welle von Gewalt in dieser Welt aus. Und ganz speziell in einem westafrikanischen Land, im Niger. 72 Kirchen werden in Brand gesetzt. Auch Häuser von Pastoren. 10 Menschen kommen dabei ums Leben. Das hat mich sehr bewegt, als ich davon las, weil ich war zweimal in diesem Land gewesen. Einige Kirchen habe ich selber besucht. Und es hat mich sehr bewegt, wie die Christen darauf reagiert haben. Trotz der Gefährdung kommen die am nächsten Tag zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Sie kommen zusammen, um zu beten, um bei Gott Trost und Kraft zu finden. Und eine Person schrieb nach diesem Gottesdienst: Ich bin gerade vom schönsten und kräftigsten Gottesdienst aus meinem ganzen Leben zurückgekommen. In einer Gemeinde, die gestern in Brand gesetzt wurde. Inmitten von Schutt und Asche kamen wir zusammen, hörten eine Botschaft der Vergebung, baten Gott um Furchtlosigkeit und wir beteten auch für die Extremisten, die alles zerstört hatten. Wir wissen, dieser Angriff hat nichts anderes bewirkt, als die Christen hier in ihrem Glauben zu stärken. Aus der Asche wird sich die Kirche von Jesus erheben und stärker sein denn je. Was für eine Reaktion auf diese Katastrophe. Was für ein Mut, sich am Tag danach zu treffen und sagen, hey, egal was passiert, wir kommen zusammen und beten. Wir bitten Gott um Mut. Wie sollen wir reagieren, wenn schwierige Sachen passieren in unserem Leben, in unserem Land, in Europa, wie sollen Christen reagieren? Wir haben nicht irgendeine Waffe, um uns zu rächen, um uns zu verteidigen, aber wir haben eine geistliche Waffe, das gemeinsame Gebet. Und die christliche Bewegung hatte von Anfang an Schwierigkeiten. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir davon, wie Christen verfolgt wurden, wie sie leiden mussten, wie sie sogar sterben mussten. Und in Apostelgeschichte 4, lesen wir von dieser Waffe, vom gemeinsamen Gebet. Und deshalb wollen wir heute schauen, ja, was für eine enorme Kraft in diesem gemeinsamen Gebet liegt und was der Heilige Geist tut, wenn Christen anfangen zu beten. In der Apostelgeschichte lesen wir, Petrus und Johannes sind unterwegs zum Tempel. sehen einen Gelähmten, im Namen von Jesus heilen sie ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die kommenden Schwierigkeiten der Elite, der jüdischen Elite, passt das überhaupt nicht. Die werfen sie ins Gefängnis, die drohen nachher, hey, ihr dürft nie wieder von Jesus erzählen, und nachher werden sie freigelassen. Und wie reagieren diese zwei Leute? Wie hättet ihr reagiert? Erschrocken, voller Angst, die Stadt verlassen vielleicht. Aber lesen wir mal, wie diese zwei reagieren. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23 lesen wir. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Ich hätte erwartet zu lesen, sobald Petrus und Johannes auf freiem Fuß waren, verließen sie so schnell wie möglich die Stadt, um nie wieder gesehen zu werden. Sie gaben alles auf und brachten sich in Sicherheit. Aber nein, hier lesen wir, hey, die sind zu den Mitchristen gegangen, haben alles erzählt, hey, das ist uns passiert. Sie suchen die Gemeinschaft der Gläubigen. Unsere Freunde sollen wissen, was uns passiert ist, wie es uns geht. Wir gehen nicht weg, wir isolieren uns nicht, sondern wir gehen in die Gemeinde. Wir wissen, die Gemeinde steht uns zur Seite in guten Zeiten, auch in schweren Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft haben wir die Tendenz, wenn es uns schwer geht, wenn wir Probleme haben, uns zu isolieren. Wir wollen irgendwie die Maske auf, die Fassade aufrechterhalten. Ja, niemand soll erfahren, wie schlecht es mir geht, vielleicht, dass ich krank bin. Und oft erfahre ich erst, nachdem die Leute aus dem Spital herauskommen, dass sie im Spital waren, oder? Ganz speziell, oder? Oder wir wollen den anderen nicht sagen, dass wir mit Ängsten zu kämpfen haben oder dass wir Zweifel am Glauben haben, dass wir vielleicht selber nicht mehr beten können, dass uns irgendetwas Schwieriges passiert ist. Warum? Warum fällt uns so schwer, in die Gemeinde zu kommen und sagen, hey, das ist mir, komm, wir beten zusammen. Das machen die zwei hier. Die gehen nicht weg, die isolieren sich nicht hinter verschlossenen Türen, sondern sagen, hey, jetzt erst recht suchen wir die Gemeinschaft und wir suchen Trost und Ermutigung bei den anderen Christen. Ich glaube, weil wir Angst haben, uns verwundbar zu machen. Weil wir denken, ja, was werden die anderen über mich denken? Wie werden die reagieren? Die dachten, ich sei stark im Glauben, jetzt passiert mir so etwas. Und wisst ihr, ich träume davon, dass Gemeinden immer mehr zu Orten werden können, in der wir unsere Masken völlig ablegen können, wir selbst sind, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Problemen kommen können, sagen können, hey, das bin ich. Ich muss mich nicht verstecken, ich habe nichts zu verbergen. Hey, es geht mir im Fall miserabel, ich brauche eure Hilfe. Das ist Gemeinde. Eine Gemeinschaft, in der wir authentisch sein können. Aber mein Teil ist, dass ich es zulasse, oder? Dass ich mit meinen Problemen komme und sage, hey, so geht's mir. Hier sehen wir, Petrus und Johannes sind nicht einfach nach Hause gegangen, sondern sie ergreifen die Initiative und kommen und sagen, hey, hört mal, was passiert ist. Die haben uns gefangen genommen, die haben uns gedroht, hey, das bringt Konsequenzen mit sich, wenn ihr noch von Jesus erzählt. Was sollen wir machen? Die haben Angst, die sind unsicher, die wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber die kommen zu den Christen und teilen ihre Angst mit ihnen mit. Und ich glaube, diese Atmosphäre von Vertrauen und von Transparenz können auch wir fördern, indem wir zum Beispiel vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst nicht einfach nur über das Wetter und über die Arbeit und sonst irgendwas reden, sondern dass wir anfangen, Anteil zu geben und zu fragen, hey, wie war deine Woche? Hey, was hat dich beschäftigt? Für was können wir beten? Wo hast du zu kämpfen? Wenn wir offen werden, wenn wir Anteil geben an unserem Leben, dann entsteht diese Atmosphäre von Vertrauen. Dann können wir gemeinsam beten. Und genau das tun auch die Nachfolger von Jesus hier, als sie erfahren, was ihre Freunde erlebt haben. In Vers 24 lesen wir hier, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Das war ihre Reaktion. Sie hören, hey, was passiert ist. Und sie hätten sagen können, gut, unsere Tage sind hier gezählt, wir packen unsere Sachen, wir verschwinden aus dieser Stadt. Aber nein, sie lassen sich nicht von der Angst leiten. Wir haben gesungen, wir haben nicht eine Angst der Furcht empfangen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Deshalb ergreifen Sie Ihre kraftvollste Waffe, das gemeinsame Gebet. Gemeinsam und einmütig bringen wir diese Not vor Gott. Wir sagen ihm, wie es uns geht. Das ist Gemeinde. Ich kann jederzeit kommen und erzählen, wie es mir geht. Mein Anliegen wird zu Ihren Anliegen. Oft bin ich entmutigt und gehe, am Mittwochabend haben wir Gemeindegebet bei uns. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott mir in der Gemeinschaft während dem gemeinsamen Gebet begegnet und mich enorm ermutigt. Ich merke, hey, die anderen nehmen mich ernst, es ist ihnen wichtig, was für Anliegen ich habe, sie beten gern für mich. Ich komme aus einer Gemeinde, die irgendwann vor vielen Jahren gesagt hat, hey, wir schaffen das Gemeindegebet ab. Es bringt eh nichts, es ist zu langweilig, kommt kaum noch jemand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe Matthias nicht gefragt, wie es bei euch ist, um nichts vorwegzunehmen. Aber ich komme aus einer Gemeinde, die gesagt hat, du, es kommen zu wenig Leute, machen wir nicht mehr weiter. Aber vor 5 Jahren haben 3 Personen gesagt, nein, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht mehr zusammen betet. Und die 3 haben angefangen, sich regelmäßig zum Gebet zu treffen. Und lange Zeit sind sie nur zu dritt geblieben, bis etwas passiert ist. Etwas, was am liebsten nicht passiert wäre. 2 Katastrophen sind in unserer Gemeinde passiert. Ein Selbstmord und ein kleines Kind eines Ältesten, das einen Hirntumor bekommen hat. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Wir haben aufgerufen zum gemeinsamen Gebet. Abende, mehrere Abende nacheinander sind Menschen in Scharen gekommen. Wir haben gemeinsam gebetet, wir haben zu Gott geschrien, wir haben geweint vor Gott, wir haben unsere Fragen vor Gott gebracht, unsere Ängste, unsere Nichtverstehen. Das waren ganz tiefe Momente, wo wir die Einheit im Gebet gespürt haben. Aber ich frage mich, brauchen wir wirklich Nöte, Katastrophen, Widerstand? So Sachen zu hören wie in Paris, ich bin überzeugt, die Kirchen sind voll heute in Paris. Die Leute werden beten in Paris. Überall in den Medien heißt es pray for Paris, oder? Wenn solche Sachen passieren, kommen die Leute wieder zurück zum Gebet und sagen, hey, es könnte sein, dass im gemeinsamen Gebet doch noch eine Kraft liegt, die wir vergessen haben. Aber muss das wirklich so weit kommen? Es hat mir wehgetan, wenn ich denke, hey, wir haben einen hohen Preis gezahlt, damit wir das gemeinsame Gebet wieder entdeckt haben. Seitdem ist vieles gewachsen. Mittlerweile sind wir über 30 Personen, die regelmäßig zum Gebet kommen. Wir erleben, wie Gott Gebete erhört. Menschen kommen und erzählen, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott Mut geschenkt hat, wie der Heilige Geist übernatürlich wirkt, wie Menschen zum Glauben kommen, wie unsere Gemeinde eine neue Dynamik bekommen hat durch das gemeinsame Gebet. Aber ich hoffe und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr diesen Wert des gemeinsamen Gebets entdeckt und pflegt, bevor irgendetwas passieren muss. Dass ihr immer mehr bekannt seid als eine Gemeinde, die kraftvoll betet. So wie Jesus sich das gewünscht hat, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Die Christen in der Apostelgeschichte waren bereit auf diese besondere Schwierigkeit, weil sie schon vorher gebetet haben. Dieses Jahr haben wir eine Apostelgeschichte-Serie gemacht. Das ganze Jahr habe ich durch die Apostelgeschichte gepredigt. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Christen sind immer, immer wieder am Beten. Die lieben es zu beten. Als sie auf den Heiligen Geist warteten, wisst ihr, was sie getan haben? Die waren am Beten. Als der Heilige Geist am Pfingsten über sie kam und sie mit dem Heiligen Geist mit Kraft erfüllte, waren die wieder am Beten. Die waren ständig am Beten. Warum? Weil sie wussten, hey, von Jesus im Gebet empfangen wir Zugang zu dieser Kraft. Er möchte uns beschenken, wenn wir zusammen beten. Ich glaube, viele Christen haben so ein negatives Bild vom früher. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber bei uns in der Gemeinde waren früher die Gebetsstunden enorm langweilig. Und das war irgendwie mit einem Druck verbunden. Man sollte dabei sein und dann hat man reihum gebetet und man hat sich fast nicht getraut, nicht zu beten. Und dann gab es einige, die nicht mehr aufgehört haben zu beten. Und irgendwann war es langweilig, oder? Und ich muss sagen, hey, ich verstehe es, wenn es den Leuten irgendwann ablöscht, oder? Aber das ist nur eine Karikatur davon. Die Gebetstreffen können so anders sein. Wir erleben heute unsere Gebetstreffen als enorm abwechslungsreich, abenteuerlich, voller Kraft, dynamisch, lebendig, enorm ermutigend und erfrischend. Manchmal gehe ich entmutigt hin und ich gehe wieder fröhlich nach Hause, weil ich Gottes Gegenwart erlebt habe. Ich vermisse es manchmal, wenn ich nicht dabei sein kann. Die Christen in der Apostelgeschichte lieben es, gemeinsam zu beten. Es ist sehr interessant, genau anzuschauen, wie sie beten. Es ist zum Teil recht beschämend, wenn ich so denke, wie ich manchmal bete. Schauen wir mal, wie sie hier beten. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zuerst werden sie sich bewusst, hey, wer ist unser Gott überhaupt? Hey, der ist unser Herrscher, der ist ein König, der ist Schöpfer über Himmel und Erde, er ist ein starker Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal sehen meine Gebete ganz anders aus. Ich komme einfach mit einer großen Problemenliste vor Gott und sage, Gott, ich hoffe, du hörst mich jetzt gerade, ich sage dir einfach mal, was mich beschäftigt. Und vergesse, wer eigentlich mein Gott ist. Aber was für ein großer Unterschied ist, zum Beispiel, wenn ich in meiner stillen Zeit gerade heute Morgen diese Zeit mit einem Lied angefangen habe. Ich habe angefangen, Gott zu loben für seine Treue, für seine Liebe. Und plötzlich, wisst ihr, was plötzlich passiert ist? Mein Blick ist weg von meinen Problemen hin zu Gott. Jemand hat gesagt, sage nicht, Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sage deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Wenn wir auf Gott fokussiert sind, werden unsere Probleme kleiner und empfangen seinen Frieden. Deshalb kommen sie zuerst und sagen, hey, wir schauen auf Gott. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet, mein Gott. Und sehr interessant, die erinnern sich zuerst, wer Gott ist. Es ist wie zum Beispiel wie ein Kind. Stellt euch mal das vor, wir haben zwei kleine Kinder, ein neuer Spielplatz ist eröffnet worden, ganz in der Nähe von uns. Und da gibt es auch ältere Kinder, die manchmal die Kleinen plagen. Aber wenn ein Kind einfach sich bedroht fühlt und sich plötzlich erinnert, du, hey, der Papi sitzt auf einer Bank nicht weit von hier und mein Papi ist viel stärker. Und wenn ich ihn nur rufe, dann verschwinden die Jungs. So ist es auch mit Gott, oder? Wenn wir uns erinnern, wer unser Vater im Himmel ist und wie stark er ist, dann verschwindet die Angst, dann können wir die Angst überwinden und sagen, hey, im Fall verschwindet jetzt, mein Papi kommt und er wird mir helfen. Ich habe mich gefragt, ja, wie hätte ich in dieser Situation gebetet? Wie hätte ich angefangen? Ziemlich bestürzt, Gott, bitte, bitte, jetzt mach schnell, greif ein. Kennt ihr auch diese Art von Gebete? Ich kenne sie gut. Weiter sehen wir hier, dass das Gebet der Christen in der Apostelgeschichte auch sehr bibeldurchdringt ist. Er hat schon gesagt, die beten mit dem Psalm 2. Das heißt hier weiter, du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht, und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Als ich zu euch fuhr heute Morgen im Auto, kamen mir diese Verse wieder im Sinn und ich musste auch an Paris denken. Was soll das Aufbegehren? Was soll all das? Gott hat immer noch den Überblick. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Und indem wir uns daran erinnern, empfangen wir neue Kraft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal finde ich nicht eigene Worte zum Beten. Kennt ihr das auch? Manchmal weiß ich nicht, ja, wie soll ich beten? Was soll ich sagen? Aber Aber dann können wir mit der Bibel beten. Gerade heute Morgen habe ich mit dem Psalm gebeten. Ich habe einen Psalm gelesen, daraus ein Gebet gemacht. Ich habe gemerkt, hey, das gibt mir so viel Kraft. Wenn ich selber nicht mit eigenen Worten beten kann, dann kann ich mit der Bibel beten. Das tun sie hier. Die sind bestürzt, die wissen sie gar nicht, wie sie beten sollen, aber sie beten mit der Bibel. Es gibt in der Bibel so viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie wir. Und wenn wir das anschauen, wie sie gebetet haben, können auch wir lernen, wie wir in solchen Situationen beten sollen. Und sie erinnern sich, indem sie mit der Bibel beten, hey, Gott ist der gleiche Gott, der auch in der Vergangenheit eingegriffen hat. Er ist immer noch derselbe. Egal, was die Nationen da tun, was die Herrscher, die Armeen da planen, Gott ist immer noch derselbe. Und deshalb beten sie weiter. Und so ist tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sich so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Die erinnern sich, hey, selbst die größte Katastrophe, die im Leben von Jesus passiert ist, hat sich zum großen Sieg verwandelt. Wenn Gott selbst den Tod von Jesus zur Auferstehung führt und zum größten Sieg, dann kann Gott jede Katastrophe, jede schwierige Situation auch in unserem Leben zu etwas Gutes wenden. Oder bei Jesus dachten sie, also jetzt haben wir ihn zum Schweigen gebracht, jetzt ist es aus, aber nach 3 Tagen kam die Überraschung durch die Auferstehung. Er wurde auferweckt und zum größten Sieger gemacht. Das war Gottes Plan, durch Leiden hindurch, durch Tod hindurch zum Sieg. Und das gibt uns Mut, auch in schwierigen Zeiten. Wenn wir nur Fragen haben, wenn wir nicht wissen, wie weiter. Wenn wir überfordert werden mit Terrorgeschichten, die wir hören. Das Kreuz gibt nicht die Antwort auf jede Frage, aber es zeigt uns, was die Antwort nicht ist. Es kann nicht sein, dass Gott uns nicht liebt. Es kann nicht sein, dass es Gott egal ist, wie es in dieser Welt läuft. Es kann nicht sein, dass ihm etwas entgleitet ist. Nein, das Kreuz von Jesus zeigt uns, Gott liebt uns. Er hat alles gegeben. Er ist Teil von unserem Leid geworden, hat sich mit unserem Leiden identifiziert, auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt, für all das Böse in dieser Welt, damit er eines Tages all das Böse, all das Leiden vernichten kann, ohne auch uns vernichten zu müssen. Und wenn wir unser Leben Jesus hingeben, sagen, Jesus, es tut mir leid für all das Böse in meinem Leben, bitte vergib mir, komm du in meinem Leben und hilf du mir. Dann erleben wir, wie er kommt und uns Kraft gibt und wie er uns begleitet auch in den schweren Momenten unseres Lebens. Das ist unsere Perspektive. Für Gott ist nicht so schwer. Wenn er sogar Jesus aus dem Toten auferweckt hat, dann ist für ihn nichts unmöglich. Deshalb beten auch diese Apostel hier voller Zuversicht weiter und sagen, höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Es hat mich enorm bewegt, diese Worte zu lesen. Was für eine kraftvolle Bitte, so anders als erwartet. Ich hätte erwartet, dass sie um Schutz bitten, dass sie sagen, hey Gott, hilf uns nächstes Mal schneller davon zu laufen, dass wir nicht erwischt werden, oder hilf uns oder beseitige du uns unsere Feinde. Nein, sie beten, hilf uns als deinen Diener mutig und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Sie sagen, Gott, wir haben Angst, wir wissen nicht weiter, aber wir werden nicht schweigen. Wir sind so begeistert von dir, Jesus. Wir haben so eine Leidenschaft für dich und für dein Wort und für deine Botschaft, dass wir alles tun werden. Wir werden Gas geben weiterhin. Wir brauchen Mut, wir haben Angst, wir brauchen Unerschrockenheit, es weitermachen zu können. Die wollen uns zum Schweigen bringen, aber wir werden nicht schweigen. Sie beten nicht, hey Gott, verändere unsere Situation. Oft beten wir so, oder? Verändere die Situation. Mach, dass alles anders wird. Nein, sie beten nicht, Gott, verändere unsere Situation, sondern Gott, verändere du uns. Verändere du mich. Verwandle unsere Angst in Mut und Unerschrockenheit. Was schweigen? Nein, das machen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ja, woher kommt denn diese Leidenschaft? Wünschst du dir auch manchmal mehr Leidenschaft für Jesus? Manchmal denke ich, ich brauche mehr Leidenschaft. Manchmal bin ich so gleichgültig und sage, was? Woher kommt denn diese Leidenschaft? Wenn wir ein bisschen zurückschauen in Apostelgeschichte, die waren auch Angsthasen wie wir. Petrus hat Jesus verraten und plötzlich sagte er, hey, ich werde nicht schweigen, auch wenn ich sterben muss, aber ich brauche einfach Gott. Was ist der Unterschied? Was macht der Unterschied? Pfingsten, der Heilige Geist, der gekommen ist. Wir lesen in der Bibel, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, als Jesus in unserem Leben kam. Und dieser Heilige Geist schenkt mir Liebe zu Jesus und Liebe zu den anderen Mitmenschen. Und diese Liebe, die immer wieder ausgegossen wird in meinem Herzen, bewegt mich, auch zu den anderen Menschen zu gehen. Ich merke, hey, Gott liebt auch die anderen Menschen und die sind verloren ohne Jesus. Deshalb muss ich ihnen auch die Botschaft von Jesus bringen. Der Heilige Geist schenkt uns Leidenschaft für Jesus. Er macht auch uns mutige Menschen. Ich erinnere mich, ich habe 5 Jahre Theologie studiert, ein guter Theologe geworden, aber irgendwann musste ich merken, ich kenne den Heiligen Geist nicht wirklich. Irgendwann kam ich zu einem inneren Zerbruch in meinem Leben. Ich merkte, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht, ich war überfordert. Und ich merkte, hey, aber du musst es gar nicht aus eigener Kraft. Aber ich habe gemerkt, hey, ich weiß, der Heilige Geist ist Teil von der göttlichen Dreieinigkeit, auch Gott und so weiter. Aber ich habe keinen persönlichen Bezug zu diesem Heiligen Geist. Und ich habe angefangen, die Apostelgeschichte zu lesen und ich habe gemerkt, wie wichtig der Heilige Geist in unserem Leben und in unserem Dienst ist. Und dann habe ich das Buch von Francis Chan gelesen, das ihr auch hier aufgelegt habt, der unterschätzte Gott. Und ich habe gemerkt, ich habe diesen Gott enorm unterschätzt. Und wie Theologen so machen, habe ich mich entschieden, hey, ich werde 30 Bücher über den Heiligen Geist lesen. In einem Jahr habe ich 30 Bücher über den Heiligen Geist gelesen. Ich habe gesagt, hey, ich möchte ihn wirklich kennenlernen. Nicht einfach nur im Kopf, sondern eine persönliche Beziehung, nicht nur zum Gott Vater, zu Jesus, sondern auch zum Heiligen Geist entwickeln. Und wisst ihr, was passiert ist? Genau das, was hier passiert ist. Ich habe gemerkt, wie Gott mir durch den Heiligen Geist mehr Leidenschaft für Jesus geschenkt hat. Der Heilige Geist will ja Jesus verherrlichen. So oft haben wir Angst vor dem Heiligen Geist, oder weil wir so viele Missbräuche so erlebt haben oder gehört haben in anderen Kreisen. Aber hey, der Heilige Geist will Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist will uns helfen, die Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Und es ist, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, wenn wir den Vater bitten, dann wird er uns nicht Steine geben, heißt es dort, sondern er wird uns das Beste geben. Und das durfte ich erleben, wie mein Leben sich plötzlich ganz verändert hat, wie mein Predigen sich verändert hat, wie ich neuen Mut empfangen habe durch den Heiligen Geist, wie Gott mehr angefangen hat zu wirken. Der Heilige Geist gibt uns Leidenschaft, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, egal was passiert. Und interessanterweise, die beten um Mut, furchtlos und unerschrocken die Botschaft zu verkünden. Und die beten noch weiter. Das heißt hier weiter, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Ich merke, es ist einfach zu beten, Herr, mach du irgendein Wunder in Afrika oder heil du die Menschen dieser Welt und erweise deine Macht irgendwie. Aber es ist viel schwieriger zu beten, sagen, hey, gib mir Mut, von Jesus zu erzählen und ich werde von Jesus erzählen. Und dann, wenn ich das mache, bestätige du mich. Erweise deine Macht durch mich. Und es ist noch herausfordernd, was die da sagen. Hey, Kranke sollen geheilt werden, Wunder sollen passieren, außergewöhnliche Dinge. Aber das tut der Heilige Geist. Er befähigt uns auch zu solchen Sachen. Was denkt ihr, dürfen wir heute noch so beten? Ja oder nein? Ich bin überzeugt, also das ist die Bibel hat sich nicht verändert, die Apostelgeschichte geht weiter, wir dürfen heute noch genauso beten. Wir machen unseren Teil und Gott soll seinen Teil tun. Und es ist sehr interessant, was sie hier beten. Sie sagen eigentlich, Gott, mach wieder das, was uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Gott hat ja seine Macht erwiesen, hat einen Gelähmten geheilt und dann sind die in Schwierigkeiten gekommen. Und die sagen, Gott, mach es bitte wieder. Bestätige du deine Macht. Das hat mich sehr bewegt. Die sagen, hey, Hauptsache, Jesus, du bestätigst uns. Vielleicht bist du da und denkst, ja, es gab schon eine Zeit in meinem Leben, da habe ich noch Großes geglaubt und auch so gebetet vielleicht, aber irgendwann habe ich resigniert. Ich wurde in meinen Erwartungen enttäuscht. Ich habe keine Macht, keine Heilung, keine Wunder erlebt. Ich kann dir sagen, ich verstehe dich gut. Ich kenne das auch. Ich weiß, wie es ist. Der Schmerz in den Erwartungen an Gott enttäuscht zu werden. Ich habe es auch x-mal erlebt, gebetet. Und ist nichts passiert. So oft hätte ich am liebsten alles hingeschmissen und gesagt, hey, beten bringt eh nichts. Ich habe gebetet, die Person ist nicht geheilt worden oder sonst irgendwas. Aber immer wieder habe ich auch erlebt, fast hätte ich aufgegeben. Aber kurz darauf erlebte ich Gottes Wirken und Macht. Kurz darauf konnte ich sehen, wie der Heilige Geist gekommen ist und seine Macht gezeigt hat. Deshalb habe ich mich entschieden, ich möchte meine Gebete nicht von meinen Erfahrungen abhängig machen, sondern von Gottes Möglichkeiten. So oft beten wir so klein um Sachen, die ohnehin vielleicht passieren würden, um Sachen, die vielleicht auch aus eigener Kraft tun könnten, aber wir werden heute ermutigt, hier Großes von Gott zu erwarten, Großes zu erbieten, sagen, hey, nicht nur das Menschenmögliche, sondern das Gottesmögliche wollen wir von ihm erbieten. Und wenn wir vom Auftrag, die Botschaft von Jesus in die Welt hinauszubringen, getrieben werden, wenn wir das von ganzem Herzen wollen, dann wird uns der Heilige Geist auch bestätigen. Jemand hat es mal so formuliert, Hauptsache, die Hauptsache bleibt Hauptsache. Und wisst ihr, welche die Hauptsache des Heiligen Geistes ist? Jesus bekannt zu machen, Jesus zu verherrlichen. Und wenn das unsere Hauptsache ist, dann hat er wirklich Interesse, mit seiner Kraft zu kommen und uns zu bestätigen. Und das ist auch das Zeichen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Der Retterwille, die Liebe für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wie antwortet Gott auf dieses Gebet? Wir lesen hier weiter. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sie beten, Gott, zeige deine Macht. Gott zeigt die Macht, die Erde bebt. Die beten, Gott, schenke uns Mut. Und wie antwortet Gott? Indem er sie wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist der Heilige Geist, der uns zu mutigen Menschen macht. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt. Es ist der Heilige Geist, der übernatürlich wirkt. Wie viele von euch wünschen sich, immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt zu werden? Niemand? Ich wünsche mir, also ich bete immer wieder, ich will nicht aus meiner eigenen Kraft leben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und manchmal erwarten wir spektakuläre Sachen oder irgendwie spektakulär, dass irgendetwas Spezielles passiert und plötzlich hat mich der Heilige Geist erfüllt. Aber hier lernen wir, Gott liebt es, uns mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen, uns mutig zu machen, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam beten und Gott bitten, schenk uns Mut, Jesus bekannt zu machen. So was von unspektakulär. Aber wisst ihr, was das passiert? Immer wieder. Wir erleben es in unserem Gebetstreffen bei uns in der Gemeinde. Da kommen Menschen und sagen, hey, ich möchte jemandem von Jesus erzählen, aber ich habe den Mut nicht. Betet für mich. Und wir beten, dann kommen die nächstes Mal und erzählen, hey, ich habe dieser Person von Jesus erzählt. Und weil Menschen mutig geworden sind, haben sich in den letzten 2 Monaten 4 oder 5 Personen für ein Leben mit Jesus entschieden. Und weil Menschen erlebt haben, hey, im Gebet empfangen wir neu die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden erfüllt und dann können wir hinausgehen und Jesus bekannt machen. Dann können wir so begeistert sein, dass wir nicht schweigen können. Stell dir vor, der Heilige Geist möchte dich neu erfüllen im gemeinsamen Gebet der Gemeinde, aber du bist nicht dabei. So schade. Aber stell dir vor, du kommst zusammen mit anderen Christen, er betet und der Heilige Geist erfüllt dich neu, gibt dir neue Kraft, neuen Mut und du gehst hinaus, erzählst Menschen von Jesus und erlebst einen Unterschied und merkst, hey, der Heilige Geist bestätigt mich und Menschen kommen zum Glauben. So etwas passiert nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern heute noch. Wir erleben nicht gerade Erdbeben nach dem Beten bei uns in der Gemeinde, aber wir erleben durchaus, wie der Heilige Geist uns neu befähigt, Jesus bekannt zu machen. Das gemeinsame Gebet ist die stärkste Waffe, die wir haben. Dadurch wird Gottes Kraft in unserer Mitte freigesetzt. Wir sehen, es gibt Sachen, die wir tun können und andere Sachen, die wir nicht tun können. Was wir tun können als Christen ist, zusammenzukommen zum Gebet und sagen, Gott, wir wollen zwar Jesus verkünden, wir wollen zwar hinausgehen, aber wir haben Angst. Wir haben nicht den Mut, aber wir bitten dich, schenk uns Mut. Und das, was wir nicht tun können, dann tut Gott das. Er erweist seine Macht, er wirkt übernatürlich durch den Heiligen Geist. Er kann heute noch kranke Menschen heilen, Wunder und außergewöhnliche Sachen geschehen lassen. Deshalb möchte ich dich heute Morgen einfach einladen, dieses Gebet der Apostel zu eigen zu machen. Herr, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich habe extra so einen Zettel mitgebracht für jeden von euch. Ihr könnt von eurem Platz so einen Zettel mit nach Hause nehmen und bitte macht das zum eigenen Gebet. Seit fast einem Jahr trage ich dieses Gebet mit mir, das Zettel, ich kann mittlerweile nicht mehr lesen, so alt ist das geworden, aber ich kenne es mittlerweile auswendig und ich bete fast jeden Tag dieses Gebet und sage, ich brauche Mut von dir. Und ich erlebe, wie viel es sich verändert hat in meinem Leben. Wenn wir um Mut bitten, dann schenkt uns Gott auch Mut und Möglichkeiten und dann führt er uns zu Menschen und lässt uns erleben, wie der Heilige Geist am Wirken ist. Ich will euch am Schluss nur eine Geschichte erzählen, wie wichtig es ist, dass wir, um zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir Kraft und Mut empfangen. 2014 im Frühjahr haben wir einen Glaubensgrundkurs. Eine Koffers aus der Gemeinde bringt eine Kundin mit, eine Atheistin. Schon eine ältere Frau, sie ist mehr oder weniger freiwillig mitgekommen. Am ersten Abend zeigt sie ganz klar, ja, sie kann damit nichts anfangen, unterbricht meinen Vortrag, stellt immer wieder komische Fragen und ich bete innerlich und sage, Gott, was soll denn das? Soll ich beten, dass sie nicht mehr kommt? Was soll ich machen? Am zweiten Abend kommt sie nicht mehr. Ich denke, oh, ist das eine Gebetserhörung? Eigentlich schade, dass sie nicht mehr kommt. Am dritten Abend kommt sie wieder, ist sie plötzlich ganz still. Nach dem Input gehe ich auf sie zu, wir fangen an zu reden. Sie erzählt ganz offen, plötzlich reden wir von Herz zu Herz und sagt, weißt du, seit einigen Jahren leide ich darunter, dass eine Wunde hier unten einfach nicht zugeht. X Operationen, Hautverpflanzungen, ist nichts passiert. Ein paar Wochen zuvor habe ich selber große Schmerzen in meinem Knie gehabt, Wasser hat sich gesammelt und ich ging am Mittwochabend ins Gemeindegebet und die Menschen haben für mich gebetet. Und am Donnerstagmorgen waren alle Schmerzen weg, seitdem ist wieder alles gut. Und ich erzählte dieser Frau, dieser Katharina, du, ich weiß, du glaubst nicht an Gott, du bist Atheistin, aber hör mal, was ich erlebt habe. Und so ganz zurückhaltend habe ich gesagt, du, wenn du willst, kannst dir mal überlegen, ich würde gerne mal für dich beten und dir die Hand auflegen. Überleg dir bis nächstes Mal. Nächstes Mal, der vierte Abend, kommt sie und sagt, du, ich habe mir überlegt, ja, komm, bete doch für mich. Und wir gehen mit der Begleitperson, mit der Kaffees und mit der Katharina in einem Raum und ich fange einfach für sie zu beten. Ich lege die Hand auf den Fuß. Und plötzlich fängt sie an zu weinen, sie wird berührt von Gott. Einige Zeit später habe ich erfahren, dass sie geheilt wurde. Gott hat sie berührt. Und wisst ihr, was das größte Wunder ist? seit dem Abend hat sie angefangen, jeden Morgen und jeden Abend zu Gott zu beten. Eine Atheistin. Und sie erlebt, wie Gott real ist. Diesen Sommer haben wir sie taufen dürfen. Vor einer Woche oder zwei kam sie zu einem Gespräch. Sie brachte mir einen Zettel mit. Sagte, du, ich habe mir Gedanken gemacht über Tod und so. Und ich habe mir überlegt, ja, was für ein Satz soll auf meinem Grabstein stehen. Und sie sagt mir, ja, ich will dir das mal zeigen. Und ich war so berührt zu lesen, was sie drauf geschrieben hat. Durch deine Gnade war ich hier. Durch deine Gnade darf ich jetzt bei dir sein. Hey, das war eine Atheistin. Vor zwei Jahren hat sie gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Und heute kann sie so etwas sagen. Letzten Sonntag hat sie ihre Tochter, sie ist schon ein paar Mal mitgekommen, ihre Tochter, die auch atheistisch aufgewachsen ist, mitgebracht mit ihrem Sohn. Das ist der Heilige Geist. Das kann nur der Heilige Geist machen, wenn wir bitten. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn ich den Mut nicht bekommen hätte? Wenn ich ein Angsthase gewesen wäre, wäre gar nichts passiert. Aber in dem Moment hat mir der Heilige Geist diesen Impuls gegeben, um den Mut, sie anzusprechen. Und er hat gewirkt. Er macht den Unterschied. Er macht aus uns mutige Menschen und er schenkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir können uns nicht leisten, ohne den Heiligen Geist Menschen erreichen zu wollen. Er macht den Unterschied und im gemeinsamen Gebet empfangen wir neue Mut, neue Kraft, hinauszugehen und Jesus bekannt zu machen. Ich lade dich ein, von ganzem Herzen ab heute das gemeinsame Gebet zu einer Priorität zu machen. Dass du sagst, hey, wenn dies die stärkste Waffe ist, die wir als Christen haben, hey, ich nehme mir Zeit dafür. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr ein Gemeindegebet? Ja, wann ist das? Mittwoch? Jeden Mittwoch? Jeden zweiten? Ja? Um welche Zeit? Halb acht. Also ich mache auch noch Werbung dazu. Ich seid herzlich eingeladen. Hey, da empfangt ihr neue Kraft, neuen Mut. Betet füreinander. Sagt, hey, ich will dieser Person von Jesus erzählen. Und dann betet füreinander, dass Gott euch Mut schenkt und dass der Heilige Geist euch bestätigt und all das tut, was ihr selber nicht tun könnt. Der Heilige Geist macht den Unterschied in unserem Leben. Deshalb möchte ich euch einladen, jetzt aufzustehen, alle miteinander, und genau dieses Gebet zu sprechen, miteinander. Herr, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du der gleiche Gott bist, gestern, heute und bis in Ewigkeit. Und ich bitte dich für deine Gemeinde hier, dass du sie stärkst, dass du sie befähigst, dass du den Menschen Mut schenkst, dich groß zu machen und dass du sie bestätigst, indem du durch deinen Heiligen Geist Großes wirkst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt werden, dass Wunder und außergewöhnliche Dinge passieren. Wir glauben, Jesus, dass du heute noch Großes tun kannst. Wir stellen uns dir zur Verfügung, Jesus, und wir bitten dich, Herr, bestätige uns. Amen.